Ja, lecker mehr. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Georg Stossier. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Meno Mio dabei bist. Heute das Riesenthema FX-Meierkur in den Wechseljahren. Und ja, alle, die mir auf Instagram unter Wechseljahre_Podcast folgen, werden sich jetzt denken, da war doch was. Genau, ich bin nämlich aktuell zu Gast im Bleiberg FX Meier Retreat in Bad Bleiberg in Kärnten und habe auch schon 5 Tage in dem Programm, das da angeboten wird, absolviert und es geht mir großartig. Aber jetzt einmal alles der Reihe nach. Mein Gesprächspartner ist Georg Stossier, Allgemeinmediziner und diplomierter FX Meier Arzt. Im Bleiberg bringt er seine Expertise in der modernen Meier Medizin, orthomolekularen Medizin und funktionalen Myodiagnostik ein. Mit seinem holistischen Ansatz und seiner sehr einfühlsamen Art, so wie es bestätigen kann, weil der Georg mein behandelnder Arzt hier sozusagen ist, begleitet er Menschen individuell auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden, immer mit einem besonderen Fokus auf achtsame Diagnostik und ganzheitliche Betreuung. Georg, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
Hallo Daniela, ja, herzlichen Dank für die Einladung, an deinem Podcast teilzunehmen. Und ich bin schon auf ein spannendes Gespräch vorbereitet.
Sehr gut. Bevor wir uns jetzt komplett ins Thema stürzen, würde ich gern als Warm-up meine Einstiegsroutine machen, die da lautet, so ein Glück, und soll den größten Irrglauben zu deinem Thema richtigstellen. Schaut so aus, ich beginne den Satz, du vervollständigst ihn. So ein Glück, dass
ich im Bleiberg bin.
Georg, dir ist ja quasi die FX-Meier-Methode in die Wiege gelegt worden. Dein Papa ist ja führender Experte auf dem Gebiet der modernen Meier-Medizin. Aber was ist denn für dich das Faszinierende an diesem Thema?
Die Meier-Medizin, ja natürlich. Ich habe sie von klein auf schon, wie du sagst, in die Wiege gelegt bekommen. Aber das Schöne an der Meier-Medizin ist, die Selbstheilungskräfte vom Körper einfach anzuregen. Und der Körper kann sich von allen möglichen Erkrankungen oder Beschwerden auch wieder erholen, wenn man ihnen nur die Zeit und den Raum dafür gibt.
FX steht für Franz Xaver, also den Dr. Franz Xaver Meier, den hat es ja mal gegeben. Und ganz lang war ja die FX-Meier-Diät mit Milch und Semmeln. Es haben ja ganz viel gefragt, wie viele Semmeln isst du am Tag? Keine einzige. Also man sucht hier im Bleiberg vergeblich nach Milch und Semmeln. Die Meier-Medizin hat sich also weiterentwickelt.
Natürlich, die Milch- und Semmel-Diät war damals nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich die Meierkur, weil, sage ich mal, damals die Monotonie und auch die Verfügbarkeit der Lebensmittel natürlich durch Milch und Semmeln sehr groß gegeben war. Wobei in der Zwischenzeit haben wir durch verschiedene Prozesse in der Landwirtschaft das Gluten ein bisschen überzüchtet. Die Milchwirtschaft ist auch eigentlich so mit Turbokühen und so weiter eigentlich gerade in Amerika auch in ein Extrem gerutscht, was viele, viele, viele Intoleranzen hervorhebt. Und insofern haben wir jetzt an die Milch- und Semmeldiät natürlich schon abgeändert. In der Meierkur kann man von einer strikten Teefasten, das ist das, was du jetzt machst, bis hin zu einem 3-Gänge-Menü individuell die Diät anpassen. Und der Dr. Meier hat natürlich schon vor jetzt an fast 100 Jahren gesagt, eine gesunde Ernährung ist das Zusammenspiel des Lebensmittels und auch der eigenen Verdauungskraft. Das heißt, die Ernährung ist immer etwas Individuelles und sollte jetzt nicht pauschalisiert für alle ein Rezept geben.
Ernährung ist ja auch eine der großen Säulen in den Wechseljahren, was ein Riesenthema ist. Und da gefällt mir das jetzt sehr, sehr gut, was du sagst, dass auch Ernährung so individuell ist. Also ich glaube, auch beim Thema Ernährung gibt es kein One-Size-Fits-All, oder wie siehst du das?
Es gibt ein paar Grundregeln, die universell gelten, so wie zum Beispiel gutes Kauen, nichts Rohes am Abend, aufhören, wenn man satt ist, Das sind so Universalregeln, die gelten überall, wurscht auf welchem Kontinent man sitzt. Aber prinzipiell, was man jetzt dann speziell isst oder welche Lebensmittel für welche Person gut sind, das heißt nicht, dass das für jemand anderen auch gut ist. Die Kost des Schmieds zerreißt den Schneider.
Thema Proteine in den Wechseljahren haben wir ja, dass man da ein bisschen mehr drauf achten sollte oder muss, dass einfach da dem Körper mehr zugeführt wird. Siehst du das dann auch so oder
nein.
Auch?
Beim einen ja, beim zweiten nein.
Okay, und wie kann ich da auf mich hören oder wie kann ich es rausfinden, was für mich optimal ist?
Prinzipiell gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowas herauszufinden. Eine individuelle Ernährung kann man in einer Meierkur gerade bei uns im Haus durch die funktionelle Mühediagnostik zusammenstellen und wir geben dann Tipps, wie die individuelle Diät ausschauen sollte. Im Großen und Ganzen gibt es dann verschiedene Hinweise wie eine Blutgruppendiät. Es gibt aber auch genetische Analysen, um zu sehen, ist man mehr der Kohlenhydrat- oder mehr der Proteintyp. Aber einfach zu sagen, mehr Proteine in der Schwangerschaft, würde ich deutlich widersprechen, weil wenn jemand eine Schwäche in der Proteinverdauung hat, führt das zu mehr Entzündung, führt zu mehr Histamin, führt zu mehr Beschwerden.
Nicht Schwangerschaft, sondern Wechseljahre, aber wir reden vom selben, genau.
Ist Zeit für beide.
Was mir bei euch da im Bleibberg wirklich taugt, also man wird ja wirklich vielen, vielen Check-ups unterzogen. Also man kommt ja nicht nur um zu fasten. Auch ganz wichtig, es geht da ja auch nicht um einen Diätgedanken oder ähnliches, sondern wirklich um einen Reinigungsgedanken. Und das ist ja nicht nur für den Körper, sondern wirklich für Geist und für Seele. Ich bin heute bei Tag 5. Ich strotze vor Energie. Und ihr schaut einfach, dass in der Zeit, wo der Gast, die Gästin da ist, wirklich ein Optimum rausgeholt wird. Unsere erste Begegnung war eben bei dieser Myodiagnostik, die du schon ganz kurz angesprochen hast. Bitte, Georg, erklär mal ganz kurz, was ist das eigentlich?
Die Myodiagnostik haben wir in Österreich als Diplom von der Ärztekammer als Diagnoseverfahren anerkannt. Das heißt, wir können über die Maximalkraft des Muskels herausfinden, ob es Intoleranzen zu gewissen Lebensmitteln kommt oder ob es gewisse Störfelder oder Dysbiosen im Darm gibt, wie Pilze, Parasiten, Bakterien, die irgendwo sitzen, wo sie nicht hingehören. Das heißt, mit der maximalen Muskelkraft kann man über verschiedene Lebensmittel auf der Zunge diese challengen, unter Anführungszeichen, und schauen, ob sich der Körper durch ein Lebensmittel auf der Zunge in eine Schwäche versetzen lässt. Wenn ich jetzt ein Lebensmittel habe, was in einem starken Muskel eine Schwäche verursacht, dann ist das für mich als Zeichen einer Intoleranz auch als eine Diagnose zu setzen.
Das kannst du auf anhand des Muskeltests sozusagen herauslesen.
Das Prinzip kommt ursprünglich von George Goodhart aus der Kinesiologie. Wir haben es aber für diesen medizinischen Bereich etwas abgewandelt und haben auch ein dementsprechendes Curriculum quasi durchlaufen, um das spezielle medizinischen Bereich in der Meierkur einzusetzen.
Voll spannend. Jetzt gibt es ja gerade zum Thema Fasten ganz viele Mythen und auch Vorurteile. Eine zum Beispiel, ja, man verliert ja eh nur Wasser und Muskeln, aber kein Fett.
Das passiert in den ersten, sag ich mal, 12 bis 24 Stunden. Wenn man so wie du jetzt auf einer Fastentherapie ist, wo man wirklich nur mehr Tee oder Wasser zu sich nimmt, ist spätestens der Zuckerspeicher nach, sag ich mal, 24 bis 48 Stunden sollte der Zuckerspeicher leer sein. Danach befindet sich der Körper zu 100% in der Fettverbrennung. Jetzt haben wir natürlich kleine Gaben von Tee mit Orangensaft oder eventuell einmal ein bisschen Honig, um nicht komplett auf den Zucker verzichten zu müssen. Aber verglichen zu unserem Tagesumsatz und die Menge an Kohlenhydrate, die wir essen, ist der Körper, sagen wir mal, zu 97% in der Fettverbrennung. Das heißt, ja, die ersten paar Stunden verliert der Körper viel Wasser, da gebe ich schon recht, aber dadurch, dass in der Fastentherapie viel Wasser auch zugeführt wird, füllt man diesen Flüssigkeitsverlust natürlich auch wieder auf. Und der Körper ist auf Fettverbrennung angewiesen. Zur Proteinverbrennung oder Proteinstoffwechsel muss man noch dazu sagen, es gibt den Irrglauben, dass man Proteinstoffwechsel für Energiestoffwechsel heranzieht. Das passiert aber nur in extremen Stresssituationen, in extremen überlebenswichtigen Situationen. Fight or flight. Das heißt, unter Adrenalin, unter Epinephrin, was der Körper theoretisch ausschütten kann in Situationen der Gefahr, ist dem Körper ganz egal, wo die Energie herkommt. Der wird auch Protein verbrennen. Aber Proteinverbrennung passiert nur in extremen Situationen, wo es wirklich ums Überleben geht. In einer Fastentherapie, wo man jetzt wirklich strikt nur Wasser trinkt, haben wir vielleicht einen kleinen Shift zum Proteinstoffwechsel, aber der Großteil passiert unter Fettverbrennung. Die Fettverbrennung produziert Ketonkörper und das ist für den Körper eigentlich die beste Energiequelle schlechthin, nur sie macht auch relativ sauer.
Warum würdest du eine solche Kur, eine FX-Meyer-Kur, so sei es jetzt welche Stufe auch immer, für Frauen in den Wechseljahren empfehlen?
Die Wechseljahre selbst sind einmal eine Veränderung im hormonellen System. Das hormonelle System hängt wie ein großes Orchester zusammen. Das heißt, von der Epiphyse bis hin zu den Ovarien hängen alle Hormonsysteme an einem roten Faden, wenn man so sagen will. Meine Lehrer haben das verglichen mit einem großen Orchester, wie die Wiener Philharmoniker. Da muss jedes Musikinstrument im richtigen Ton spielen. Wenn nur ein Pfeiferle einen falschen Ton erwischt, hört man das aus dem großen Orchester raus. So kann man ungefähr das hormonelle System vergleichen. In den Wechseljahren kommt es jetzt dann zu einem Abfall von Östrogen und Progesteron. Normalerweise ist es so, dass dieser Abfall langsam über Jahre gesehen passiert und man relativ wenig Symptome der Wechseljahren hat, außer halt natürlich das Aussetzen der Blutung mit den dementsprechenden kurzfristigen Umstellungen. Wenn es jetzt aber dazu kommt, dass durch Stress, durch andere Belastungssituationen schon im Vorfeld Veränderungen im hormonellen System gibt und es zu einem abrupten Abfall von Östrogen und Progesteron kommt, dann kommt es natürlich zu viel intensiveren Symptomen wie Hitze, Schwitzen, bis hin zu Schlafstörungen und ganz anderen, auch teilweise Verdauungsbeschwerden. Weil natürlich das eine System komplett runterfährt und dann die anderen Probleme so zum Vorschein kommen.
Also Stress ist ja auch einer dieser Säulen, die ich auch ganz oft bespreche. Also es ist wichtig, jetzt nicht nur in den Wechseljahren, sondern generell einfach auf sein Stressmanagement zu achten, weil das wiederum hängt, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, sehr eng mit unserer Verdauung zusammen. Genau. Und es ist ja auch so, dass man ja bei euch jetzt nicht nur im schönen Wellnessbereich oder so herumkugelt, sondern man hat ja wirklich viel Programm. Die Landschaft, die Umgebung bietet sich auch an, spazieren zu gehen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt nur liegt und Tee und Wasser in sich reingibt, sondern moderate Bewegung unbedingt auch empfohlen in der Kur.
Wir stellen natürlich nach den Bedürfnissen unserer Patienten so ein individuelles Programm zusammen. Es gibt natürlich so ein paar Eckpunkte, die bei einer Menopause oder bei einer, sagen wir, hormonellen Umstellungssituation auch Sinn machen, so wie ein Hormonstatus, eine gewisse Laboruntersuchung, eine Mühediagnostik zu schauen, passt der Darm, passen die Mikronährstoffe. Ja? Für die Hormonsynthese verbraucht man vor allem Vitamin B3. Das ist ein Kofaktor, den wir essentiell benötigen, um überhaupt zu Östrogen zu kommen. Das heißt, wir schauen uns diese ganzen verschiedenen kleinen Puzzleteilchen an und stellen dann so ein bisschen ein individuelles Programm zusammen. Je nach Intensität kann man da natürlich mehr bewegen oder weniger bewegen, aber die moderate Bewegung ist in jeder Fastentherapie am Tagesprogramm, um den Kreislauf in Schwung zu kriegen, um die Entgiftung zu fördern, um einfach Herz-Kreislauf ein bisschen zu aktivieren, ist die Bewegung natürlich am Tagesprogramm.
Jetzt ist ja bei euch diese Rundum-Betreuung wirklich sensationell und sehr, sehr umfassend. Generell ist ja das Thema Fasten auch gerade überhaupt jetzt zu dieser Jahreszeit. Weihnachten steht vor der Tür und dann nach Weihnachten sind dann diese ganzen Trends wieder sehr, sehr aktuell, sage ich mal. Zum Beispiel Stichwort Intervallfasten. Was hältst du von solchen Geschichten?
Intervallfasten ist eine super Möglichkeit, um diese Zellreinigung anzuregen. Ja, die Autophagie, die hat in die zwischen 15 und 20 hat es da den Nobelpreis dafür bekommen. Ich glaube 2018 war das. Das Intervallfasten ist prinzipiell eine super Möglichkeit, um diese Autophagie anzuregen. Man muss es nur richtig machen. Es gibt große Studien aus dem asiatischen Bereich mit über 5000 Teilnehmern, wo man zwei Vergleichsgruppen verglichen hat. Diejenigen, die das Frühstück weglassen und diejenigen, die das Abendessen weglassen. Und interessanterweise ist herausgekommen, die, die das Frühstück weglassen, haben eine höhere Inzidenz für Krebserkrankungen im gastrointestinalen System. Das heißt, wenn man das Intervallfasten richtig anwendet, dann lässt man das Abendessen weg. beziehungsweise man hat von mir aus mit zwei Mahlzeiten ein spätes Frühstück, ein frühes oder frühes Abendessen, / spätes Mittagessen, wenn man so sehen will, zwei Mahlzeiten am Tag und hat dann auch sein Intervall von 16 Stunden, wo man nichts isst. Ja, das ist auch möglich. Aber idealerweise hat man ein Frühstück, ein Mittagessen und ein Dinner-Canceling. Dann macht man das Intervallfasten richtig.
Da sind ja da oft dann die kritischen Stimmen, die sagen, man nimmt nicht genug Nährstoffe und so weiter zu sich. Auch ja bei euch. Also es wird schon geachtet darauf, dass jetzt nicht nur Wasser und eben diese Gemüsebrühe, wo ja auch einiges drinnen ist, sondern dass man da wirklich in einer guten Balance einfach ist, sodass der Körper sich optimal auf das Ganze einstellen kann.
Bei so einer intensiven Fastentherapie haben wir vorher schon kurz die Ketone angesprochen. Ja? Ketonkörper sind 3-Acetyl-Coenzym-A. Moleküle aneinander gekettet. Kann direkt aufgespalten und in die Mitochondrien eingeschleust werden, wo es oxidiert und zu ATP umgewandelt wird. Ja? Das heißt, es ist ein irrsinnig schneller Energiebringer. Aber diese Ketonkörper sind sauer von der Natur aus. Und beim Diabetiker ist die Ketoazidose einer der Komplikationen, die man vermeiden möchte. Wenn man jetzt nur fastet und nur Wasser trinkt, kommt es zu einem Fluten von diesen Ketonkörpern. Das heißt, der Stoffwechsel wird massiv sauer. Das riecht man dann auch in der Atemluft. Das sind diese typischen sauren Ausdünstungen, die man einfach riecht. Eine solche Fastentherapie ohne die Gabe von einem Bicarbonat, also einer Base zur Kompensation, ist ein Kunstfehler. Das führt zu einer Verschlechterung der Beschwerden, führt teilweise zu einer, zu mehr Gelenksbeschwerden, zu mehr Muskelschmerzen, zu mehr Migräne, zu mehr Kopfschmerzen. Das heißt, eine solche intensive Diät ohne die Gabe einer Basensubstitution ist heutzutage nicht mehr State of the Art.
Jetzt ist ja FX Meyer, wie gesagt, ein geflügeltes Wort und so weiter oder überhaupt auch Heilfasten, also so wie es ich jetzt gerade mache, mit Verzicht auf feste Nahrung. Kann man zu Hause machen? Soll man beim ersten Mal, glaube ich, ist es nicht so gescheit, alleine mal zu Hause machen. Aber ist das was für zu Hause? Weil das Intervallfasten, glaube ich, machen auch viele, weil es so einfach ist. Ja? Manche, glaube ich, vergessen dann halt drauf, dass in den Essensphasen halt schon sehr auf das achten sollten, was es zu essen gibt. Aber nochmal auf die Frage, ist es möglich, eine gute, sinnvolle FX-Meyer-Kur auch alleine zu Hause durchzuführen?
Beim ersten Mal würde ich da ein klares Nein sagen. Es kommt zu verschiedensten Komplikationen. Deshalb haben wir auch so viele stationäre Bereiche, wo man es machen kann. Wenn sich das Stationäre vielleicht finanziell nicht ausgeht, dann wenigstens das Ambulante. Das ist finanziell viel attraktiver. Man hat aber zumindest jemanden, der solche Kuren schon mehrfach gemacht hat, als Wegbegleiter. Wenn man das jetzt alleine macht, der Weg kann sehr steinig werden. Und wenn man zumindest jemanden hat, der einem sagt, du schau her, das kann auftreten, wann das passiert, mach dieses und jenes, hat man zumindest ein gewisses Sicherheitsnetz im Hintergrund, was ich auf jeden Fall empfehlen würde.
Außerdem sind ja diese wohltuenden Bauchmassagen, wo wir uns fast täglich sehen und sämtliche anderen Anwendungen machen das Ganze auch ein bisschen leichter.
Absolut wichtig, ja.
Jetzt ist ja so, mit der Fastenzeit ist es ja nicht getan, weil ganz wichtig ist ja dann auch eine Aufbauphase, um den Erfolg der Kur wirklich zu erhalten, zu verbessern. Wie schaut diese Aufbauphase aus?
Ich werde noch kurz auf das Fasten und das Aufbauen eingehen. Gern. Die Fastentherapie ist prinzipiell eine Reinigung vom Darm. Durch die Einnahme von Bittersalz oder Magnesiumcitrat kommt es zu vermehrten Ausscheidungen. Das heißt, wir haben eine gewisse Reinigung vom Verdauungssystem selbst. Es ist ja, wenn man sich länger nicht zum Zahnarzt begeht, holt der auf einmal Zahnbelag raus, wo man sich denkt, hey, putzt das eh jeden Tag, wo kommt das her? Und das ähnlich kann man sich im Darm vorstellen. Wir haben da eine riesengroße Oberfläche. Und in diesen kleinen Darmzotten drinnen, kommt es durchaus auch zu solchen Ablagerungen, zu so einem Belag. Da braucht man natürlich die Reinigung, um das auszuscheiden.
Wie lang braucht es für so eine Reinigung?
Wochen. Mhm. Das schafft man jetzt nicht übers Wochenende, sondern da reden wir wirklich über 4, 5, 6 Wochen teilweise, bis das wirklich komplett durchgereinigt ist. Zeittechnisch ist das natürlich kaum möglich. Deshalb wird der stationäre Bereich eigentlich hauptsächlich zwischen 10 und 14 Tagen in Anspruch genommen. Man kann es natürlich länger machen, um den Erfolg, sagen wir mal, begleitend noch länger und besser sich auf den Alltag vorzubereiten. Aber ich sage einmal, bei einem 10 Tage stationären Aufenthalt hat man die härteste Phase überwunden. Danach gilt es schon, einen gewissen Übergang in den Alltag zu kreieren und dann eben diesen Aufbau der Darmflora wieder zu gestalten. Und da kommen dann natürlich probiotische Präparate, aber auch, sage ich mal, probiotische Nahrungsmittel in Einsatz, wie Sauerkrautsaft oder anderes Vergorenes, um einfach die Darmflora wieder aufzubauen.
Thema Kauen ist ja ein Fokus und eine Priorität bei der FX-Meyer-Kur. Man bekommt ja bei euch dann, glaube ich, in der Einser-Phase Kautrainer. Was bedeutet das? Warum ist es so wichtig, Speisen zu kauen, jetzt nicht nur in einer Aufbauphase von der Kur, sondern ganz generell?
Vielleicht noch ganz kurz zu Fasten und aufbauen. Mhm. Ich vergleiche die Meyer-Kur auch ganz gern mit einer gewissen Reinigung vom Darm, wie man es zum Beispiel bei einem Gras macht. Ja, man geht mit dem Vertikutierer drüber, holt einmal das grobe Unkraut raus. Damit ist die Geschichte aber noch nicht erledigt. Man möchte natürlich durch einen Dünger dieses Wachstum vom Gras natürlich so gut wie möglich unterstützen. Und kauen ist jetzt dann das Wichtigste, um diesen Aufbau zu fördern. Ja, wenn ich ein Kohlenhydrat nicht korrekt kaue, wird es als großer Klumpen irgendwo im Magen liegen und dann müssen das die Bakterien dort verdauen. Das heißt, es fördert Fehlverdauung. Ein schlecht verdautes Kohlenhydrat fördert den Wachstum von Pilzen und Bakterien, die eigentlich nicht dorthin gehören. Das heißt, gut gekaut ist halb verdaut, ist das Sprichwort, was wir alle kennen. Auf das trifft absolut zu. Wir müssen Kohlenhydrate so lange kauen, bis sie eigentlich fast breiig oder fast schon flüssig sind, um sie optimal in unser Blutsystem aufnehmen zu können.
Und jetzt daneben nochmal explizit diese Aufbauphase. Wie schaut die jetzt aus?
Einen langsamen, schonenden Übergang zum Alltag und einen gesunden Alltag zu etablieren. Das ist das, wo auch viel Potenzial für Fehlerquellen gegeben ist. Deshalb werden wir das in der Abschlussuntersuchung noch ganz genau besprechen, wie dieser Aufbau ausschaut. Der ist natürlich auch individuell zu gestalten. Je nach Lebensmittelintoleranzen, je nach Verträglichkeiten muss man da natürlich ein bisschen einlenken.
Würdest du sagen, ist die Kur für alle Menschen geeignet?
Es gibt prinzipiell ein paar Kontraindikationen und das sind vor allem psychiatrischer Natur, also Leute, die jetzt dann von Haus aus eine Essstörung haben, da ist es kontraindiziert. Leute, die oder Patienten, welche bipolar oder das wird vielleicht noch gehen, aber Schizophrenie zum Beispiel ist eine komplette Kontraindikation, weil man mit dem Patienten was ausmacht, der geht bei der Tür raus und der macht das genaue Gegenteil. Das heißt, da gibt es schon gewisse Grenzen, aber alles, was jetzt nicht aus einem, sagen wir mal, diesem Bereich kommt, ist eigentlich herzlich willkommen, so eine Meyer-Kur durchzuführen.
Warum ist das eigentlich so? Also ganz viele haben ja Angst davor. Gestern sind wieder neue Gäste gekommen. So, ja, hast du keinen Hunger? Ist da immer so die Frage. Und nein, also Hungergefühl hat man gar nicht. Ich habe auch überhaupt kein Gust auf irgendwie was anderes. Wie gesagt, ich feiere meine 2 Zl Orangensaft in der Früh bei meinem Tee. Warum? Und das ist ja eigentlich jetzt relativ schnell gegangen. Also es ist jetzt Tag 5. Warum stellt sich der Körper da so wahnsinnig schnell um?
Naja, dein Beweggrund, so eine Kur zu machen, war auch ein klar definiertes Ziel. Wenn man sich ein Ziel setzt, dann möchte man das auch erreichen. Und dann ist es ein Schalter im Kopf, den man umschaltet und dann ist man auf einer Tee-Fasten-Diät. Und das ist dann so. Und du hast gemerkt, der erste Tag war wahrscheinlich, naja, schauen wir mal. Und ab dem zweiten war vielleicht noch leichte Nebenwirkungen irgendwo vorhanden, aber spätestens ab Tag 3 geht's bergauf. Und jetzt bist du am Tag 5 und dir geht's blendend. Der Kopf ist klar, du kannst strukturiert denken. Diese Umstellung vom Stoffwechsel bringt all diese Wirkungen ans Tageslicht, sagen wir mal so. Und es ist schlussendlich eine Entscheidung. Und wenn du dich entscheidest, sowas durchzuziehen, dann gibt's keine Alternativen. Entscheidung kommt aus dem Lateinischen oder aus dem Englischen decision und aus dem Lateinischen des scire, also alle Alternativen wegzuschneiden. Das heißt, wenn du dich entscheidest, ist das der Plan, das ist auf Schiene und es gibt keine Alternative. Und da bin ich jetzt halt ein Wegbegleiter, um zu schauen, ob das natürlich auch vom Körperlichen machbar ist und ab wann wir dann wieder sagen, so und jetzt ist Schluss.
mein Ziel, weil du gesagt hast, ich bin mit einem klaren Ziel gekommen, war eben genau dieser Reset von Körper, aber auch Geist und Seele, weil man in dieser Fastenzeit einfach wahnsinnig fokussiert ist, voller Energie. Heute ganz besonders, also ich überlege gerade, auf welchen Berg ich heute noch gehen sollte.
Bitte auf gar keinen.
Geht ja nicht aus mit meinem Therapieplan. Also das ist schon wichtig, dass man vielleicht sich tatsächlich, so wie es du gerade gesagt hast, vorher überlegt, warum bin ich denn da? Dass dann natürlich die Hosen auch lockerer sitzen. Oder bei mir habe ich gemerkt, meine Jacke lustigerweise, also der obere Bereich hat sich irgendwie auch schon verkleinert. Das ist eine nette Nebenerscheinung, würde ich meinen, aber sicher nicht ein Hauptgrund, warum man sowas machen soll.
Genau so ist es. Also ich kann da sagen, was mein Hauptgrund das erste Mal für so eine D-Fasten-Diät war. Und ich meine, klar, ich bin natürlich von klein auf mit diesen Sachen in Kontakt gewesen, habe aber tatsächlich die erste strikte Therapie durchgeführt, wo ich erst studiert habe. Weil ich einfach, man muss selbst dafür bereit sein. Und die Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist, ich bin zu einem Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, wie lange könnte ich jetzt überleben, wenn ich nichts mehr esse? Und das war mein Beweggrund, einfach einmal auf Essen zu verzichten. Und dann sieht man eh, wie weit man kommt. Wenn natürlich der Körper irgendwann sagt, so, jetzt geht's nicht mehr, muss man sowieso wieder Essen anfangen. Und dieses Wiederessen anfangen ist gerade bei denjenigen, die sagen, mein Ziel ist Gewicht verlieren. Okay, dann fasst man jetzt an 2 Wochen, du verlierst dein Gewicht, du erreichst dein Wunschgewicht, im Kopf geht der Schalter wieder um, so, jetzt kann ich wieder essen, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Und es kommt mit einem Jojo wieder retour und die 5 Kilo, die du verloren hast, kommen noch mit 3 extra Kilo als Freundschaft dazu für die nächste schreckliche Fasten- oder Hungerperiode, die der Körper eventuell aushalten müsste. Das heißt, der Körper merkt sich solche Stresssituationen und kommt dann mit ein paar extra Kilo zurück. Wenn du jetzt aber nicht mit diesem Ziel kommst, sondern mit einem anderen Beweggrund, einem Reset, wie lange schaffe ich das? Körperliche Erfahrung, in sich gehen, andere Beweggründe, dann wirst du merken, dass mit einem gesunden Lebensstil, mit einem guten Essverhalten, mit einem guten Kauverhalten sich der Körper auf einem Idealgewicht findet und haltet. Und das ist der Unterschied, diese Kur als Reset zu sehen oder als Reise nach innen anzugehen. Das sind Hauptgründe, wo man viel längerfristiger Erfolge verspürt als wieder eine Gewichtsverlust.
Was würdest du sagen, was sind so die 3 wichtigsten Dinge, die man sich nach diesem Reset, wo man jetzt eben den Darm gut gereinigt hat, wo man auch im besten Fall das Kauen wieder ganz anders erlernt hat und empfunden hat? Was kann man sich da mitnehmen, um sich ja gesund eben auch in den Wechseljahren zu ernähren?
Also es gibt ein paar Regeln, die universell geltend sind, die kann man für jeden empfehlen. Das ist als erstes einmal gut kauen. Ich sollte so lange kauen, bis breiig oder flüssig ist, bevor ich es schluck. Das ist einmal die erste Regel. Wenn man das befolgt, hat man schon einmal 50% seiner Probleme erledigt. Das heißt, das ist universell geltend, das ist mir ganz egal. Jetzt noch, was wird gegessen, verglichen zu wie, ist
also
einmal viel wichtiger.
Richtig Zeit nehmen und bewusst essen und nicht zwischendurch irgendwo.
Genau. Das nächste, nichts Rohes am Abend. Rohkost, Obst vor allem, ist sehr gärungsfreudig. Wenn jetzt am Abend eine Schüssel Obstsalat ist, liegt es die ganze Nacht im Magen, im Bauch, fängt gern an, es produziert Alkohole, nicht die guten, sondern genauso die schlechten, die dann über die Leber entgiftet werden müssen. Ja, das sind Sachen, die vergisst man im Alltag. Aber ich bin zum Beispiel ohne Rohkost am Abend groß geworden. Für mich ist das normal. Und wenn es einmal normal ist, dann geht einem das auch nicht ab.
Vorher sind einfach oft nur Gewohnheiten, die
genau
man umstellen
so ist
muss.
Das ja. sind einfach gewisse Gewohnheiten. Wenn man sie einmal einen Monat macht, ist es eh schon normal. Ja. Eine leicht bekömmliche Abendmahlzeit. Wenn man jetzt ein Geschäftsessen oder so, ist ja prinzipiell einmal zu hinterfragen, ob das wirklich so gut ist und der Stress dann noch kurz was reinstopfen, schnell runterschlucken, dass man antworten kann, ist einmal prinzipiell ein anderes Thema, kannst wahrscheinlich einen eigenen Podcast dazu machen, aber am Abend eine Trennkost verglichen zu einer Mischkost. Wenn man mit den Kilos kämpft, eher auf der Proteinschiene bleiben am Abend, Gemüse und Protein und gute Fette verglichen zu Kohlenhydrate. Ja, also da kann man schon individuell natürlich ein paar Empfehlungen geben. Aber wichtig wäre, eine leicht bekömmliche Abendmahlzeit so früh wie möglich und so gut kauen wie möglich.
und sich Zeit nehmen fürs Essen und sehr bewusst essen. Das ist ja auch was man da sehr, sehr lernt. Es gibt ja auch bei jeder Mahlzeit die Möglichkeit, in der Stille zu essen, wo halt dann nicht mit dem Tischnachbar oder mit der Tischnachbarin getratscht wird, einfach um sich wirklich auf das Essen zu fokussieren. Und ich glaube, das ist was, was wir hauptsächlich vergessen haben. So wie du sagst, im Stress geschwind was runterschlingen und so weiter. Das ist halt einfach nicht gescheit. Wir kommen zum Abschluss zu den Fragen aus meiner Community. Da hat mir die Claudia Schwarz geschrieben, welche Dauer ist denn sinnvoll bei der Kur? Was gibt es an Angeboten? Ich möchte auch noch ganz kurz dazu sagen, dass im Bleibberg FX Meyer Retreat ja nicht nur die Meyer-Kur angeboten wird, sondern es werden auch Therapieformen oder Aufenthaltsmöglichkeiten zum Stressmanagement angeboten. Also eigentlich kann man gleich vom Stressmanagement dann in die FX Meyer-Kur gleiten. Aber um auf die Frage von der Claudia zurückzukommen, welche Dauer ist sinnvoll und vielleicht nochmal, was es an Angeboten gibt?
Die Dauer haben wir vorher schon kurz angeschnitten. Also ich würde mindestens 10 Tage einmal planen. Gerade wenn man intensivere Fastentherapie machen möchte, braucht man mehr Zeit. Es macht keinen Sinn, 3 Tage null fasten und dann wieder zurück in den Alltag zu gehen. Wie gesagt, da haben wir den Jojo, das bringt überhaupt nichts. Das heißt, 10 Tage, 14 Tage länger bei Bedarf gerne. Die Angebote hier in Bleiberg, wir sind sehr stolz, dass wir noch die Expertise vom Schlaflabor im Haus haben. Da ist der Dr. Bramsohler noch ganz vorne österreichweit dabei und der ist hier im Haus und macht auch noch Beratungen zu Schlafstörungen, macht auch noch Schlaflaboranalysen und so weiter. Wir haben zusätzlich verschiedene Stressmanagementprogramme. Wir haben aber auch einzelne Programme wie Diagnostik oder hormonelles System und so weiter. Da haben wir noch verschiedene Spezialleistungen, die kann man sich gerne individuell dann auch auf der Homepage anschauen. Da findet man aber auch für jeden das richtige Programm.
Die Gudrun Schmuck fragt, ich habe gehört, Fasten in den Wechseljahren sei nicht gesund. Was kann die Kur für die Hormonbalance tun oder kann sie sogar durcheinander bringen?
Gerade wenn es jetzt in Richtung Fehlverdauung von Proteinen geht, geht es auch um ein Thema, das ist das Histamin. Und Histamin als proentzündliche Aminosäure kann durchaus auch Veränderungen im Stress System hervorrufen. Das heißt, wir haben über die Ernährung, über den Darm natürlich Einfluss auf hormonelles System. Ob das die Nebenniere oder die Ovarien oder von mir aus die Schilddrüse, Epiphyse, Hypophyse, ist egal, wo wir hinschauen. Wir haben durchs Fasten die Möglichkeit, das hormonelle System positiv zu unterstützen. Also dem muss ich direkt widersprechen. Fasten in den Wechseljahren sehe ich als sehr sinnvoll.
Auch, glaube ich, und korrigiere mir bitte, dieses Thema, dass man hier einfach auch, also nicht nur hier, sondern ich glaube generell beim Fasten, einfach im Kopf so viel klarer wird und so runterfährt, dass eben das Thema Stress, und das poppt halt wirklich überall auf, sei es beim Krafttraining oder was auch immer, wenn ich voller Cortisol bin, funktioniert halt nichts und dann funktioniert halt die Verdauung auch nicht. Also das auch noch mitzunutzen beim Fasten, dass einfach der Stresslevel sinkt.
Absolut, diese körperliche Schonung ist natürlich auch wichtig, um den, sage ich mal, Stress, den man im Alltag hat, natürlich auch etwas gegenzuwirken. Aber da reden wir jetzt einmal von einer kurzfristigen Erholung. Langfristig muss man sich schon auch über das Thema Stresskompensation und Resilienz natürlich unterhalten. Und da ist die individuelle Frage, wie gehen Sie mit Stress um? Ja, das heißt, da kann man jetzt auch nicht sagen, ein Rezept für alle mit Stress, das geht auch nicht. Ja, da gibt's wieder verschiedenste Entspannungstechniken, ob das jetzt ein autogenes Training, Jacobson oder einfach eine kleine Pause ist, die man selbst definiert. Da muss man natürlich dieses Thema noch ein bisschen genauer beleuchten.
Ich darf heute am Nachmittag in einen Heilstollen, auf das freue ich mich schon voll, das muss toll und sehr entspannend sein. Die Daniela 71 fragt, kann man FX Meyer Fasten auch alleine daheim oder ist eine ärztliche Begleitung notwendig? Haben wir schon ganz kurz, oder nicht ganz kurz, sondern schon ausführlich eigentlich, habe ich die Frage vorweggenommen. Das ist auf jeden Fall
Das erste Mal auf jeden Fall unter Begleitung. Von mir aus, man kann es ja ambulant machen und wenn es gut läuft und wenn man sich einmal nach der zweiten, dritten Meyer-Kur das alleine machen traut, dann ist das vielleicht okay. Aber selbst da würde ich sagen, bitte immer wenigstens ambulant, in das jemand da Begleitung hat. Ja.
Voll. Es gibt einfach die Sicherheit und wie gesagt, da mit diesen vielen Angeboten und Therapien ist das wirklich ein Traum. Das war's schon.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. für euch, Menomius, vielleicht noch ganz kurz, weil es mir ja da so taugt, habe ich mir gedacht, ich schaue, ob es irgendwie möglich ist, für meine Hörerinnen und Followerinnen irgendwie einen Rabattcode aufzutreiben. Ich bin dabei, kann jetzt noch nicht sagen, wie es ausschauen wird, aber in den Shownotes, also spätestens, wenn der Podcast rauskommt, ist das unter Dach und Fach und bitte dann in den Shownotes nachlesen. Auch dort gibt es sämtliche Informationen zum Bleibberg in Bleiberg im wunderschönen Kärnten. Menomio erscheint immer freitags alle 14 Tage überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, sofern du über Spotify zuhörst. Um Menomio und das Thema Wechseljahre noch bekannter und größer zu machen, hilft es mir, wenn du Menomio auch mit Sternen bewertest. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter wechseljahre_podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter Menomio und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomio.at, wo du dich übrigens auch zu meinem Newsletter anmelden kannst. So Georg, wir haben im Vorfeld besprochen, auch du schreibst mir in mein Freudenbuch, obwohl du natürlich nicht sagen kannst, woran du merkst, dass du in den Wechseljahren bist, weil dir als Mann bleibt das ja erspart oder ja, darfst nicht in die Wechseljahre, weil ich empfinde es ja tatsächlich als sehr, sehr spannende und sehr großartige Zeit in meinem Leben. Aber was glaubst du, um zumindest ein paar Fragen aus meinem Freudenbuch zu stellen, was sind so die größten Herausforderungen in den Wechseljahren?
Ich schätze, die größte Herausforderung für Frauen in den Wechseljahren ist, dass dieser hektische Alltag weitergeht und man aber so eine komplette Neuorientierung von innen erlebt. Und das quasi zu koordinieren, ist, glaube ich, die schwierigste Herausforderung für Frauen.
Jetzt ist ja das Thema Wechseljahre in der Medizin nicht so wahnsinnig populär. Ärztinnen und Ärzte bestätigen mir, dass im Arztstudium, im Medizinstudium auch keine Rolle spielt und so weiter. Was glaubst du, was wäre für Frauen gut, wenn sie früher über die Wechseljahre wissen? Oder was hättest vielleicht du gern früher über die Wechseljahre gewusst?
Prinzipiell würde ich da schon von vorhinein ein gutes Stressmanagement schon an die 30er Jahre, wenn man sich das etabliert, dass man regelmäßig Pausen einlegt und schaut, dass man mit Stress dementsprechend gut umgeht, hat man sicherlich zu Beginn der Wechseljahre schon einmal eine bessere Ausgangssituation. Chronischer Stress führt natürlich auch zur chronischen Erschöpfung. Und wenn dann zusätzlich noch abrupt diese Hormone abfallen, dann hat man nicht nur diesen Alltagsstress, sondern auch, wie gesagt, diese komplette interne Umstellung auf alles dann auf einmal, wo dann einfach zu viel auf einmal passiert. Wenn man sich im Vorhinein einfach schon gut positioniert und sagt, ich habe ein gutes Stressmanagement, ich habe eine gute Mikronährstoffversorgung, ich habe einen guten, gesunden Lebensstil, 6 von 7 Tagen, ja, wir sind alle keine Heiligen, dann hat man zumindest da schon einmal bessere Karten, sich auf diesen Umschwung vorzubereiten.
Also deine Geheimwaffe für die Wechseljahre?
Prinzipiell würde ich auf jeden Fall die Meyer-Therapie auch schon einmal im Vorhinein durchführen, eine gewisse Reinigung durchzuführen, ein Reset zu machen, die Mikronährstoffe aufzufüllen, einen gesunden Lebensstil zu machen, genau das, was wir gerade besprochen haben.
Glückliche Wechseljahre heißt?
Glückliche Wechseljahre heißt, man macht sich auf jeden Fall vielleicht ab den 40er Jahren oder befreundet sich mit dem Thema Hormonstatus, um einfach zu sehen, wie schauen meine Hormone aus. Das Gemeine an den Hormonen, wo dann eben auch viele Mediziner dann sagen, das haben wir nie besprochen, ist, dass natürlich Progesteron und Östrogen sind die zwei Hauptfaktoren. Ja, aber nicht nur diese, sondern auch das Verhältnis zu Testosteron ist wichtig. Und klar, wir Männer fallen nicht in diese Menopause, wir haben aber natürlich auch einen gewissen Abfall von Testosteron. Ja? Das heißt, darf man jetzt sicher nicht Männer und Frauen gleichstellen, aber sage ich mal, vielleicht ein ähnliches Phänomen. Und wichtig ist nicht nur das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron, sondern auch zu Testosteron. Und das ist jetzt egal, ob bei Mann oder Frau. Wenn jetzt ein Progesteron und Östrogen im Normbereich sind, das Verhältnis zwischen denen aber nicht stimmt, haben wir noch immer die Symptomatik. Ja, das heißt, nicht nur dieser Absolutwert im Labor ist wichtig, sondern auch das Verhältnis zueinander. Und das ist da, wo eben viele Mediziner einfach aussteigen, weil sie sagen, es ist eh nur ein Bereich, aber dem einen oder anderen geht's einfach schlecht. Und da muss man dann halt einfach schauen, an was liegt's? Ist es tatsächlich zu wenig Progesteron oder braucht man Progesteron und Östrogen? Wie schaut es mit Testosteron aus? Was ist mit DHA? Was ist mit den Kofaktoren? Das heißt, diese ganze Kaskade der Steroidhormone und der Sexualhormone fällt da eben in dieses Spektrum. Das heißt, glückliche Wechseljahre sind vor allem, wenn man sich frühzeitig mit Laboranalysen auch beschäftigt und dann diesen Abfall nicht so abrupt passieren lässt, sondern eventuell auch mit einer gewissen Substitution von bioidenten Hormonen einfach ein bisschen unterstützt, um diesen Abfall ein bisschen abzufedern.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.